Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Jakob, wir haben heute schon wieder etwas, was du uns berichten möchtest. Du warst in der letzten Zeit viel unterwegs. Wir haben schon gehört, dass du einmal den Landesbischof getroffen hast. Das ist etwas länger her. Dann warst du in Kassel beim Beteiligungsforum, da ging es um einen Gaststatus und du hast aber noch eine Reise gemacht, über die wir reden wollen.
Genau, ich war in Oldenburg.
In Oldenburg. Was hast du in Oldenburg gemacht?
In Oldenburg war ich zur Anhörung bei der Anerkennungskommission.
Die Anerkennungskommission, das sagen wir jetzt nochmal wieder für die ZuhörerInnen. Das ist ja so, dass die Landeskirchen oder die evangelische Kirche in Gliedkirchen, Landeskirchen aufgeteilt ist, verschiedene Diakonien. Und es tun sich immer ein paar oder meistens ein paar dieser Landeskirchen zusammen und formen eine Anerkennungskommission. Da können Betroffene von sexualisierter Gewalt Anträge auf Anerkennung des Leides stellen und die Kommission entscheidet dann, ob der Antrag plausibel ist und wie viel Geld dann dieser betroffenen Person ausgezahlt wird.
Genau, und in Niedersachsen ist das so, beziehungsweise, das stimmt ja gar nicht, Niedersachsen, es ist ja in meinem Fall die Landeskirche Hannovers. Da ist es so, dass die keine eigene Kommission hat, sondern die haben mit mehreren Landeskirchen und diakonischen Werken zusammen eine gegründet. Und zwar ist das die Konföderation und Bremen. Die haben sich eine Kommission ausgedacht und die hat den Sitz in Hannover. Und dazu gehören alle evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen, also Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe. Bremen ist zwar nicht in Niedersachsen, aber gehört auch dazu. Und die evangelisch-reformierte Kirche und natürlich Landeskirche Hannovers und die dazugehörigen diakonischen Werke.
Genau. Und die, so eine Kommission, da sitzen irgendwelche, also wie muss ich mir das vorstellen? Was sind das für Menschen?
Das sind 5 Menschen, soweit ich weiß, die da in der Kommission sitzen. Bei mir jetzt vor Ort waren nur 2, die diese Anhörung mitgemacht haben, aber die Kommission besteht wohl aus 5 Personen. Und die beraten über diese Anträge und treffen dann Entscheidungen.
Das heißt, die sitzen da zu 5, lesen sich das, was man da in dem Antrag schreiben musste, durch und sagen dann, okay, dem Feistauer glauben wir und der kriegt so und so viel Geld.
Ja, genau. Das ist im Prinzip das Verfahren. Es gibt ja so eine Ordnung, nach der die ihre Entscheidung treffen sollen. Da steht zum Beispiel drin, dass die Zahlung in der Regel zwischen 5.000 und 50.000 Euro betragen sollen und dass sie sich an den Beträgen orientieren sollen, die normalerweise auch von staatlichen Gerichten zugesprochen werden.
Genau, dazu hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Anerkennungszahlungen, wo es sich genau damit, also wie begründet man denn eigentlich die Höhe von solchen Summen? In der Folge setzen wir uns damit auseinander.
Genau, jetzt ist ja die große Frage, wir haben ja in der Folge schon erzählt, dass wir beiden schon Anerkennungsleistungen bekommen haben. Warum gehe ich also nochmal zu dieser Kommission?
Ja, das finde ich jetzt auch sehr spannend. Also ich bin bislang noch nicht auf diese Idee gekommen, wieder zu der Kommission zu gehen.
Der Hintergrund ist der, diese Kommission, die wir jetzt haben, das ist schon die zweite Kommission. Es gab eine Kommission, die hat gearbeitet, ich glaube von 2012 bis 2020 oder 21 oder irgendwie so. Und danach wurde eine andere Kommission aufgestellt. Die Kommission, die erste Kommission, die hatte bestand aus 4 Personen, die jetzt besteht aus 5 Personen. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Kommission vorher, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ich glaube, die war nur von der Landeskirche Hannovers.
Ja, ja.
Und die jetzige Kommission, genau, die ist eben für diese Konföderation und soll irgendwie nochmal unabhängiger sein.
Also auf jeden Fall gab es erst eine von der Landeskirche Hannovers. Und also das ist zum Beispiel die über meinen Antrag entschieden hat. Und dann gab es, glaube ich, diese sogenannte Nordwestkonföderation. Und ich glaube, es könnte sein, dass das jetzt auch die zweite Besetzung schon in der Nordwestkonföderation ist. Aber das weiß ich
nicht
so genau.
Das weiß ich nicht.
Ja.
Der Unterschied zwischen den Kommissionen ist nicht nur, wie sie besetzt waren, sondern auch die Regeln. Zum Beispiel war es bei mir damals so, dass es keine Möglichkeit gab, angehört zu werden. Ich hatte damals bei der Kommission, ich hatte denen geschrieben, hier, ich würde zu meiner Sache auch ganz gerne angehört werden, habe ich nicht mal eine Antwort drauf bekommen.
Das heißt, du wolltest gerne persönlich vor diese Menschen der Kommission treten und selber erzählen und dass die dir auch Nachfragen stellen können.
Ja, ganz genau. Und zwar ist es ja so, ich habe ja ein paar Unterlagen über meinen Fall durchaus. Ich bin da in der glücklichen Position. Viele andere haben das nicht so in der Form. Ich habe ja ein Urteil, mein Täter wurde ja verurteilt. Und ich habe auch ansonsten ein paar Akten und Unterlagen zu dem Fall, die ich da einreichen konnte. Mir war es aber wichtig, dass ich auch nochmal selber was dazu sagen konnte, um auch den Eindruck zu bekommen, haben die das verstanden, was ich hier mitteilen möchte? Fehlt da was? Weil man selber in seinem Fall ist ja auch so ein bisschen befangen. Man kennt sich zwar ganz gut aus dem ganzen Ding, aber für einen selbst sind vielleicht Sachen selbstverständlich, wo Außenstehende sagen, wieso, hä? Was hat das damit zu tun? Deswegen war mir das einfach ganz wichtig, da persönlich vorsprechen zu können, eben auch für Rückfragen zur Verfügung zu stehen. Und ich wollte einfach einen Eindruck davon bekommen, wie läuft das da? Ist das eine faire Sache? Ja, dafür war mir persönlich das wichtig. War nicht so, wollte man nicht, hat man mir auch nichts zugesagt. Das war einfach nicht möglich damals.
Also damals, als du den Antrag gestellt hast.
Genau, 2012 war das, ja. Das ist das eine, was sich verändert hat. Dann ist es so, dass es damals eine Widerspruchsmöglichkeit gab. Die gibt es heute nicht mehr, soweit ich weiß. Damals konnte man widersprechen, das habe ich auch gemacht. Ich habe ja 25.000 Euro zugesprochen bekommen. Und das war die Summe, die mir auch ein Gericht in einem Schmerzensgeldprozess gegen den Täter zugesprochen hat. Daran hat sich die Kirche orientiert und gesagt, das zahlen wir. Und ich habe gesagt, ja, Moment mal. Also wenn ihr sozusagen das übernehmen wollt, dann müsst ihr nicht 25 zahlen, sondern müsst ihr 37 zahlen. Weil ich habe dieses Schmerzensgeldurteil im Jahr 2004 bekommen. Und bis 2012 hatte ich damals ausgerechnet, mit den Zinsen, die auch das Gericht damals festgelegt hatte, wären es 37.000 gewesen. Habe ich gesagt, also wenn ihr euch schon daran orientieren wollt, dann bitte aber auch richtig. Wurde direkt abgeschmettert und auch nicht weiter begründet. Na gut, das war jedenfalls die Kommission damals. Und den Antrag habe ich jetzt gestellt, weil ich zum einen erfahren habe, man kann jetzt angehört werden. Und da habe ich gesagt, das finde ich super. Die Möglichkeit, finde ich, sollte ich auf jeden Fall wahrnehmen. Auch wenn da jetzt kein anderes Ergebnis rauskommt, möchte ich zumindest die Möglichkeit gehabt haben. Und das nächste ist, ich weiß von der ersten Kommission, dass in vielen Fällen sehr, sehr niedrige Summen gezahlt wurden. 2.500 Euro in Fällen, wo man sich sagt, bitte was?
Ja.
Über einen längeren Zeitraum wurden da Leute wirklich schwer sexuell missbraucht, bitte. Und insofern hatte ich so ein bisschen den Eindruck, vielleicht haben die sich etwas mehr der Realität angenähert und zahlen jetzt anders und dann möchte ich natürlich vor dieser Möglichkeit entsprechend auch Gebrauch machen und einfach mal gucken, was hat sich da verändert.
Und dazu möchte ich jetzt nochmal hier so ein bisschen einen kleinen Informationsblock. Den haben wir zwar schon in unserem Podcast zu Anerkennungssummen, aber ist trotzdem nochmal wichtig. Es hat im Juni 2023 eine richterliche Entscheidung vor einem weltlichen Gericht gegeben, wo ein Betroffener der katholischen Kirche die katholische Kirche verklagt hat. Das war ein Zivilprozess und die katholische Kirche hat auf die sogenannte Einrede der Verjährung verzichtet. Darum war es möglich, dass das nochmal vor Gericht kommt. Und dieser Betroffene hat dort von dem weltlichen Gericht 300.000 Euro zugesprochen bekommen. Das ist ganz wichtig, einmal so als Marker. Das sind Summen, um die es geht. In der katholischen Kirche gibt es jetzt mehrfach Zahlungen im sechsstelligen Bereich. Und wir haben jetzt auch, wir wissen aus anderen Landeskirchen, dass dort auch mehrfach schon Summen über 100.000 Euro ausgezahlt worden sind.
Genau, das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist durchaus möglich, dass mehr gezahlt wird. Es gibt da keine krasse Grenze. Und wenn man sich an dem orientiert, was staatliche Gerichte sagen, dann liegt diese Grenze sowieso nochmal deutlich viel höher. Und ja, aus dem Grund war es mir einfach wichtig, da jetzt nochmal hinzugehen und zu gucken, was hat sich da verändert. Außerdem war es ja bei mir so, da habe ich ja auch in der Meisterfolge ein bisschen drüber geredet, dass ich ja auch mitbekommen habe, dass hinter meinem Rücken im Landeskirchenamt oder zwischen Landeskirchen und Bischofskanzlei da Mails rumgegangen sind, wo es irgendwie darum ging, hier der Pfarrer hat jetzt Geld gekriegt, jetzt aber mal ein bisschen Zurückhaltung oder irgendwelche beleidigenden Sachen, so dass ich mir gedacht habe, naja, wer weiß, was da zwischen Landeskirchenamt und Kommission hin und her gegangen ist. Gab es da irgendwelche Beleidigungen, Anweisungen, was weiß ich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also möglicherweise schon damals, bevor die Entscheidung gefällt wurde.
Ja, gab, ich weiß es nicht. Und das war mir, also weil ich jetzt einfach wusste, da sind komische Sachen passiert. Wer weiß, ob dies die Sache beeinflusst hat. Deswegen war es mir wichtig, da nochmal hinzugehen. Mhm. Ja, ich habe diesen Antrag gestellt und habe dann relativ schnell auch die Rückmeldung bekommen, ja, das gibt einen Anhörungstermin. Aber auch gleich wurde mir mitgeteilt, ja, aber da wird dies ja gar nichts passieren, weil die EKD macht ja neue Regeln. Mhm. Und danach soll es im nächsten Jahr irgendwie andere Summen geben und deswegen wird im nächsten Jahr entschieden.
Ah ja, man hat dich mal wieder auf die Synode vertröstet, wenn ich das recht erinnere aus unseren Gesprächen.
Ja, das ist richtig. Meine Argumentation ist, das ist ja schön, wenn es im nächsten Jahr mehr Geld gibt. Vielleicht, wahrscheinlich, möglicherweise, keine Ahnung. Aber ich möchte diesen Antrag gerne jetzt stellen. Mhm. Weil woher weiß ich, dass nicht die neuen Regeln der Synode dazu führen werden, dass genau ich in meinem Fall weniger bekomme? Ja. Weiß ich ja nicht.
Ja.
So, ne, wenn es, was weiß ich, eine Förderung für E-Autos gibt in diesem Jahr und ich bestelle oder nehme diese Förderung in diesem Jahr in Anspruch, kaufe oder bestelle dieses E-Auto dieses Jahr, dann will ich auch nicht, dass mir einer sagt, ja, mach doch nächstes Jahr, da ist die Förderung vielleicht ausgelaufen.
Ja, also einfach diese Möglichkeit, weil sehr intransparent damit umgegangen wird. Also es wird ja immer angekündigt, dass es dort neue Regelungen gibt. Das ist, also die Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs hat das, glaube ich, schon angekündigt, das sogenannte Beteiligungsforum, also wo Betroffene und KirchenvertreterInnen über diese Fragen gemeinsam entscheiden, was wir kritisieren, weil, also aus verschiedensten Gründen, dazu am besten eine Folge hören. Das erzählt immer, dass jetzt diese Anerkennungszahlungen kommen. Ein Grund, warum wir es kritisieren, ist, dass es sehr intransparent ist. Und das ist nämlich genau wieder so, dass die ganze Zeit gesagt wird, ja, wir haben hier eine Regelung zu den Anerkennungszahlungen, aber niemand weiß, was es ist. Aber Betroffene werden vertröstet.
Das ist richtig. Und was erst hieß, ja, bis zur Synode dann kommt, ist jetzt auch schon nicht mehr richtig. Das soll jetzt noch, hat die Vers gesagt, ja. Das heißt, auch das wird jetzt nochmal wieder länger dauern. Und insofern denke ich also, angenommen, dann gibt's ganz tolle neue Regeln im nächsten Jahr. Irgendwann ist ja schön, dann stelle ich dann halt noch einen Antrag. Mir ist es wichtig, ich habe den jetzt gestellt nach den jetzigen Regeln und da würde ich gerne jetzt auch ein Ergebnis haben.
Ja.
So mit der Begründung. Naja gut, dann meinte der da von der Kommission, ja gut, dann machen wir jetzt mal eine Anhörung, dann gucken wir mal irgendwie so. Mhm. Na gut.
Also sie waren nicht gerade begeistert, aber du hast so lange darauf hingewirkt, dass sie sich dem nicht mehr so wirklich entziehen konnten.
Ne, das weiß ich nicht. Ich habe da meine Gründe genannt und ich kann mir einfach vorstellen, der wollte die Anhörung irgendwie schon mal hinter sich haben. Und,
ja, gut. Okay, das ist ja in Ordnung. Ja. Wenn man was zu bearbeiten hat, dass man das dann abarbeiten will.
Wobei, wenn ich jetzt wenn die Sache nach den neuen Regeln beschieden wird im nächsten Jahr, dann hätte ich aber auch gerne neue Anhörung, weil es kann ja sein, dass es dann neue Regeln oder Voraussetzungen gibt, wo ich vielleicht andere Sachen vortragen muss, auf die ich jetzt gar nicht gekommen bin, weil ich gar nicht weiß, dass danach gefragt wird. Deswegen muss man natürlich immer gucken, dass man bei der geltenden Rechtslage sozusagen dann auch nach der geltenden Rechtslage befragt wird. Aber egal. Ja, ich hatte den Termin und ich habe das gemacht, was ich auch allen anderen empfehlen würde, die vorhaben, sich von der Kommission anhören zu lassen, dort Begleitung mit hinzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Einmal ist es immer gut, wenn bei solchen Sachen einfach wer dabei ist, so, ne, als Zeuge, der vielleicht irgendwie bezeugen kann, wie es da abgelaufen ist. Und auch, um vielleicht im Nachhinein so ein Gespräch zu reflektieren. Reflektieren zu können, wie hat mir das gefallen, wie nicht und wie ging es mir dabei? Oder habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte oder habe ich vielleicht was vergessen? Und das würde ich jedem empfehlen, habe ich eben auch gemacht. Mhm. Die Fahrtkosten werden auch für die Begleitperson übrigens übernommen.
Also diese Begleitperson ist ganz wichtig, also aus den verschiedensten Gründen. Für viele ist es ja auch, dass, also ich will nicht immer alle Betroffenen auf das Trauma reduzieren, das tut die Kirche schon genug, aber es kann trotzdem sehr schwierig sein, sich solchen Situationen auszusetzen und einfach, wenn man nicht alleine ist und jemanden hat, eine Person, von der man weiß, die ist jetzt einfach auch an meiner Seite und hat mich ein bisschen im Blick und so, man fühlt sich einfach sicherer. Und ich finde vor allen Dingen auch, ich kann sagen zum Beispiel, dass ich mich selber immer sehr in Frage stelle nach solchen Situationen. Hm. Habe ich das richtig dargestellt? Bin ich da deutlich genug gewesen? Bin ich da vielleicht unfreundlich gewesen oder sowas? Das sind für mich immer ganz, ich denke immer sehr lange über solche Situationen nach und mir hilft es dann ganz häufig, also auch um das besser verarbeiten zu können tatsächlich, wenn mir jemand anders sagt, nee, das war schon völlig angemessen, wie du das gesagt hast. Und es kommt hinzu, dass man sich natürlich, dass sich zwei Personen besser an Details erinnern, dass wenn man sagt, ja, wie hat die mir die Frage eigentlich gestellt, diese Frau da, die mich befragt hat oder so, dass dann eben die Begleitperson auch sagen kann, ja, wenn ich, also ich erinnere mich daran, dass die Frage so und so formuliert war.
Ich war dann da und es ist ja mein zweiter Antrag gewesen und insofern bin ich davon ausgegangen, dass die da im Prinzip ja meinen Fall sehr, sehr gut kennen, praktisch in- und auswendig kennen und wahrscheinlich nur noch ein paar konkrete Fragen zu Punkten haben, wo sie vielleicht irgendwas nicht verstanden haben oder irgendwie nochmal was wissen wollen. Und insofern habe ich dann...
Zur Information, also du hast damals ja man stellt ja einen Antrag und da muss man eben auch relativ viel beschreiben und dieser Antrag bleibt natürlich, das ist ja was Wichtiges, das ist im Grunde genommen das Dokument, aufgrund dessen entschieden wurde, was einem Betroffenen zugesprochen wird, ob diese Person als betroffen anerkannt wird. Das heißt, man geht davon aus, die Kirche dokumentiert das und dann würde man jetzt einfach so denken, okay, da kommt Jakob Feistauer nochmal und der möchte gerne über seinen Fall reden. Ich nehme mir mal Zeit und guck mir mal die Unterlagen an vor der Anhörung.
Genau, einmal die Unterlagen, diesen Antrag natürlich, aber auch vielleicht andere Unterlagen aus den Akten, die ja bei mir in meinem Fall zahlreich vorhanden sind, wahrscheinlich in den meisten anderen Fällen auch vorhanden sind. Auch in Fällen, wo vielleicht die Kommission irgendwas angefragt hat in der Gemeinde oder sonst was und da vielleicht nichts gefunden wurde, auch dann muss ja erkennbar sein, aha, da gab es zumindest Versuche, irgendwas herauszufinden oder so. Also auch da lohnt es sich vielleicht einfach mal eine Akteneinsicht bei sich zu beantragen oder für seine Akten zu beantragen, um dann einen Überblick zu haben. Und ich bin davon ausgegangen, dass die im Prinzip das alles wissen und so, sag ich mal, aktentechnisch eigentlich auf dem Stand bin, auf dem ich auch bin. Und ja, dann habe ich gefragt, als es losging, so, wie ist denn das jetzt, was wissen Sie denn eigentlich schon alles? Ich brauche Ihnen ja hier nichts erzählen, also doppelt erzählen. Vielleicht bringen Sie sich mal kurz auf den Stand, was ist Ihr Stand, dann können wir da anfangen. Mhm. Und ich war sehr überrascht, dass sie dann sagt, ja, eigentlich haben wir jetzt nur hier ihren Antrag, das Urteil, was sie damit dran getackert haben und die Entscheidung vom letzten Mal von der Kommission.
Und das ist so ein Zehntel deiner Akten oder 5% oder sowas?
Das ist nicht mal 1% wahrscheinlich.
Okay. Du hast eine sehr umfangreiche Akte.
Ja, ich habe eine sehr umfangreiche Akte. Ja, tatsächlich habe ich das. Aber in den Akten sind ja auch zum Beispiel Zeitungsartikel drin oder so. Das macht die Akte natürlich voller und jede E-Mail, die dann irgendwie ausgedruckt wird, eine Antwort drauf. Ne?
In meiner Akte war kein einziger Zeitungsartikel.
Ach was?
Ja, also was ich gesehen habe, ich habe nur irgendwie 16, 17 Seiten. Ich habe irgendwelche Abrechnungen, dass mir 12,50 Euro für ein Mittagessen bezahlt wurden. Keinen einzigen Zeitungsartikel und keinen Hinweis darauf, dass sich noch weitere Betroffene gemeldet haben. Aber das, ja, sehr spannend.
Die Kirche hat die Mittagessen bezahlt? Die haben mir noch nie Mittagessen bezahlt.
Ich habe da doch mal bei diesem komischen Think Tank mitgearbeitet bei der EKD und das hat die Landeskirche übernommen. Das war alles drin und jede kleine Fahrkarte. Also es waren bei mir 80% Fahrkarten und solche Abrechnungen und sonst nichts. Von daher habe ich gar nicht die Fantasie, mir vorzustellen, dass man in den Akten so viel finden kann. Weil zumindest die Akte, die man mir vorgelegt hat, extrem dünn war und überhaupt nicht aussagekräftig.
Verstehe. Na gut. Ich war jedenfalls ein bisschen enttäuscht und mir ging es ja eigentlich auch genau darum, wie ist eigentlich die Entscheidung damals zustande gekommen? Und das war eine Frage, die mir überhaupt nicht beantworten konnten. Es gab keine Unterlagen, aus denen hervorging, wie die Kommission damals zu der Entscheidung gekommen ist. Es gibt diese Entscheidung, wo drin steht, wird 25.000 Euro zugesprochen und die Kommission sieht es als erwiesen an, dass da institutionelle Schuld in der Gemeinde Burgwedel liegt und die Leute den Hinweisen, die es auf den Täter gab oder die Machenschaften des Täters gab, nicht ordentlich nachgegangen sind. Also das habe ich. Aber ich hätte gedacht, dass es da Dokumente gibt, wo die aufgeschrieben haben, aus welchen Gründen sie dazu kommen, zu dieser Entscheidung. Zum Beispiel, weil in dem und dem Zeitungsartikel schreibt oder sagt der und der Mensch, er hat was gewusst. Oder aus dem und dem Schreiben an, was weiß ich, den Kirchenvorstand geht das und das hervor. nichts.
Ich glaube, du hast mir das ja mal geschickt, was du da von der Anerkennungskommission bekommen hast. Das war, glaube ich, bei dir ungefähr eine getippte Seite, oder?
Nee, das war weniger, weil da noch ein anderer Fall mit drauf war.
Stimmt, die haben dir damals Informationen zu anderen Fällen mit Namensnennung auch gegeben, ne?
Ja. Das auch mit Namensnennung. Ich habe das dann tatsächlich, weil ich immer, wenn ich mir das angeguckt habe, mich schlecht gefühlt habe, habe ich dann irgendwann selber mal geschwärzt, weil mich das einfach gar nicht interessiert.
Ja. Nee,
und ich mich immer schlecht fühle, wenn ich ja von anderen Leuten Sachen lese, die mich, muss ich ja ganz ehrlich, auch einfach nichts angehen.
Überhaupt nichts, ja. Aber also da will ich mal sagen, das heißt, das war vielleicht die allererste Kommission. Bei mir hat es tatsächlich ein dreiseitiges Begründungsschreiben gegeben.
Ach was?
Ja. Also das war wirklich gut begründet. Also es können auch 2,5 Seiten gewesen sein, aber es hat ein vernünftiges Begründungsschreiben gegeben. Das konnte ich so, das fand ich tatsächlich richtig an der Stelle. Ja. Ich habe ja viel zu kritisieren. Dieses Begründungsschreiben, also warum die Summe, war überhaupt nicht belegt. Das war gar nichts. Da stand nur die Summe.
Okay.
So, das hätte man auch mal begründen können, warum es jetzt diese Summe wird. Aber warum sie mir glauben und warum es besonders schlimm ist und sowas. Und das stand schon da durchaus drin. Also da haben sie bei dir eben wirklich dann nur so eine halbe, dreiviertel Seite geschrieben.
Wenn überhaupt halb, genau. Und eben, ja. Ich bin davon ausgegangen, dass es da irgendwas gibt, was man mir einfach nur nicht gezeigt hat. Das gibt es. Und ich habe gefragt, okay, wenn es da keine Unterlagen gibt, wie sind die denn dann zu dem Entschluss gekommen, dass da ein institutionelles Fehlverhalten der Kirche vorliegt? Und ich meinte, ja, das haben die ihnen geglaubt. Ja, das ist ja schön, wenn die mir meine Sachen glauben. Aber es geht ja nicht darum, dass die mir meine Sachen glauben. Es geht ja darum, dass die eine Entscheidung auf Grundlage von Angaben treffen, die entweder ich mache oder die sie aus anderen Quellen haben, weil ich will ja nicht aus Gutdünken, dass man sagt hier, oh, das ist aber ganz schlimm, da gibt es irgendwie was, sondern ich will doch, dass das belegt wird, damit ich auch sehen kann, wo kommt die ganze Sache mit meinem Missbrauchsfall her, wo ist die Ursache dafür, was hätte getan werden müssen. Das ist doch etwas, was für mich ganz wichtig ist. Da gibt es einfach nichts und da gab es auch nichts.
Naja, und man muss sich, also da fallen mir 2 Sachen zu ein. Ich hoffe, ich kann sie mir jetzt beide merken. Aber die erste ist, was ist mit den Betroffenen, die überhaupt nicht in solchen Kategorien denken? Also wenn jemand so einen Antrag stellt und du hast vielleicht damals schon gesagt, die Kirche hat echt Fehler gemacht, die Kirchengemeinde hat Fehler gemacht und so.
Ja.
Darum haben sie gesagt, das glauben wir Ihnen, Herr Feistauer, dass da auf Seiten der Institution Fehler waren. Aber viele Betroffene kommen ja gar nicht da drauf. Also das ist vielleicht, ja, also ich habe das erst bei mir in einem viel längeren Prozess rausgefunden, was alles auf Seiten der Landeskirche, des Kirchenkreises, der Kirchengemeinde schon bekannt war. Und für mich war das in dem Moment, wo ich den Antrag gestellt habe, gar keine Kategorie. Die haben aber auch in meinem Antrag schon danach gefragt, ob irgendwelche anderen das wissen. Also da waren die vielleicht auch schon ein bisschen weiter tatsächlich. Also da haben sie ja vielleicht auch den Fragebogen auch besser entwickelt. Aber das ist natürlich, das heißt, dass es jetzt Leute gibt, wahrscheinlich Betroffene gibt, die in deinem Kontext zu der Zeit wie du Anträge gestellt haben, die das nicht so formulieren konnten und die dann vielleicht auch weniger Geld bekommen haben, weil die nicht von selber drauf gekommen sind, darauf hinzuweisen, dass die Kirche versagt hat.
Also ich habe in meinem Antrag, muss ich ja auch sagen, fast nichts reingeschrieben damals. Ich habe reingeschrieben, hier sehe Urteil, fertig.
Ja, okay.
Weil ich mir gedacht habe, was soll ich jetzt Sachen hier ausformulieren, die im Urteil klar drinstehen? Also, so. Ich denke, das ist genauso, wie du das gerade sagst. Die Leute, die zu meiner Zeit einen Antrag gestellt haben und kein Urteil hatten, was wahrscheinlich die meisten sind, muss man ganz klar sagen. Da gehe ich davon aus, dass die Leute, denen, sage ich mal, Ähnliches passiert ist, dass die deutlich weniger bekommen haben, weil es kein Urteil gab, weil es kein Schmerzensgeldurteil gab und weil sie Sachen wie ein mögliches institutionelles Versagen nicht darlegen, formulieren oder andeuten konnten, sodass man dem hätte nachgehen können. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das so ist und würde allein deshalb den Leuten empfehlen, da nochmal einen Antrag zu stellen und die Akten einzusehen, um zu gucken, ob da nicht auch ganz klar einfach zu wenig getan wurde damals.
Mhm. Mir ist übrigens das Zweite, was ich sagen wollte, nicht mehr eingefallen, aber vielleicht kommt das noch im Lauf unserer Aufnahme. Ja. Du, auf jeden Fall haben wir festgestellt, da die Befragung war damals nicht sehr gründlich und
es gab ja keinen. Es war nur dieser Antragszettel und
aber die Fragen auf dem Antragszettel waren nicht sehr ausführlich offensichtlich. Die waren dann in meinem Kontext nämlich schon etwas ausführlicher. Die müssen es schon weiterentwickelt haben.
Nein, das war so ein selbstgemachtes Word-Dokument, wo man genau gesehen hat, da hat einer irgendwie immer die Leertaste gedrückt, um dann den Unterstrich länger zu ziehen. Und da passte auch fast nichts hin. Ich habe dann immer geschrieben, siehe Urteil, siehe Urteil, siehe Urteil. Mhm. Und insofern passte es bei mir rein. Aber jemand, der wirklich seinen Tatkontext schildern will, das hätte da nicht reingepasst. Nein, ganz klar.
Das war bei mir auch eindeutig so. Also es war, glaube ich, ein PDF. Und ich habe das dann deswegen in ein Word-Dokument umgewandelt, weil viel zu wenig Platz da war. Ganz eindeutig. Das.
Okay. Ja. Ja, nachdem klar war, es gibt im Prinzip nicht viel, was die wissen und die können sich auch nicht wirklich erklären, wie das damals zusammengekommen ist, habe ich dann gedacht, man würde mich jetzt irgendwie fragen. Da hieß es nur so, ja, also eigentlich müssen wir ihren Antrag ja ablehnen, weil da ist ja schon, sie haben ja schon mal was gekriegt. Warum glauben Sie denn, dass die Entscheidung der Kommission falsch war? Ach so, okay, dachte ich mir, ich muss das jetzt begründen. Naja gut, aber ich dachte, kriege ich auch hin. Also sage ich, ich glaube, dass die Entscheidung der Kommission falsch war, weil erstens gab es in der Kommission damals jemanden, von dem ich damals schon gesagt habe, der ist befangen, der muss ausgetauscht werden.
Okay. Kannst du da ein bisschen Hintergrund geben?
Weil das eine Person war, die ich kannte. So, diese Person kannte ich, diese Person kannte meine Eltern. Mit dieser Person habe ich als Kind schon bei Pastorenfortbildung in Bergkirchen bei Loccum komische Lieder und Spiele gemacht, wo es darum ging, gehen wir heute auf Löwenjagd? Ja, wir gehen auf Löwenjagd. Seitdem hatte ich jahrelang nachts Angst vor Löwen. Und das war einfach eine Person, die kannte mich. Ich kannte die kannte meine Eltern. Und sag mal, wenn man im Gericht den Richter kennt, dann würde ich sagen, ist das eine Befangenheit. Dann wäre es vernünftig, einen anderen Richter zu nehmen.
Das ist empfehlenswert. Auch in so einem Kontext, es könnte jetzt ja Konstellationen geben, wo jemand sagt, ach, das finde ich sogar ganz gut, dass da jemand ist. Aber eigentlich ja. Also es geht ja um sexualisierte Gewalt, um sehr intime Fragen und ehrlich gesagt, da möchte man schon eher Leute haben, wo es keine Überschneidungen ins Privatleben gibt.
Ganz genau. Das hatte ich damals angemerkt, wurde nicht drauf reagiert, sage ich so. Das ist schon mal das Erste, was nicht gut gelaufen ist. Dann habe ich gesagt, so das Nächste ist, ich hatte damals mangels Anhörung keine Möglichkeit darzulegen, was tatsächlich passiert ist und welche Auswirkungen die ganze Sache auf mich hatte. Weil man hat sich bei der Sache ausschließlich an dem Urteil von 2004 orientiert. Und es ging gar nicht um die Frage, hat das vielleicht irgendwelche Schäden hinterlassen? Mhm. Gibt es da vielleicht irgendwas, was mich in meinem Leben einschränkt? Wurde überhaupt nicht, also kam nicht vor, ich hatte nicht die Möglichkeit, das da irgendwie groß zu äußern. Und insofern habe ich gesagt, ja, das ist mir wichtig. Ich möchte ja wissen, haben die alles berücksichtigt? Hatte ich die Möglichkeit zu gucken, haben die alle Akten? War ja alles nicht. Und insofern ist es aufgrund dessen auch schon mal schlecht gelaufen. Und der nächste Punkt ist, ich habe gesagt, also, weil ich weiß und belegen kann, da wurde ziemlich viel Blödsinn über mich in E-Mails hin und her geschickt zwischen Landeskirchenamt und Bischofskanzlei, muss ich davon ausgehen, dass Informationen über mich möglicherweise auch an die Kommission gegangen sind, die einfach falsche Informationen enthalten haben. Und da würde ich einfach gerne mir sicher sein können, dass das nicht der Fall ist. Oder wenn es damals der Fall war, dass jetzt eine neue Kommission dort neutral drüber bescheiden kann. Er nicht mitgerechnet, dass ich so die Sachen so vorlegen konnte. Aber Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt wird mal so ein bisschen was gefragt. Nö, wurde nicht gefragt. Dann habe ich einfach so ein bisschen chronologisch meinen Fall erzählt. Mhm. Ich bin auf Details eingegangen, weil ich gedacht habe, ist es irgendwie das, was Sie, wollen Sie Sachen hören, die Sie vielleicht nicht aus dem Urteil kennen oder so? Ja. Oder fragen Sie dann irgendwie nach? Nee, war auch nicht der Fall. Dann bin ich auf den Umgang der Kirche mit mir in den letzten Jahren eingegangen, dass Bischof Meister diese institutionelle Schuld, die festgestellt wurde, damals geleugnet hat. Da waren die ganz entsetzt, das konnten sich gar nicht vorstellen, dass das der Fall war. Und sage ich, na ja, das ist schon der Fall. Oh, damit, das müssen Sie uns aber mal zeigen. So, ja, das ist gar kein Problem.
Du hattest das auch schriftlich, ne?
Das habe ich schriftlich, ja klar. Ja. Mhm.
Genau, aber ich finde, das ist so eine typische Reaktion wieder, dass, dass du das sagst und du sagst auch, ich habe das schriftlich und die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, das ist ja immer so ein bisschen so, okay, das stimmt natürlich einerseits, vielleicht können die sich das nicht vorstellen, weil sie denken, ja, der Landesbischof, der muss sich doch da ganz toll drum kümmern. Andererseits haben die ja nun durchaus mitbekommen, dass Betroffene sehr viel Kritik an dem Landesbischof haben. Da kann man doch schon mal mit dem Gedanken spielen, dass vielleicht was dran ist. Also natürlich können die Betroffenen alle nur 100% Quatsch erzählen, aber vielleicht könnte man sagen, vielleicht sind ja 5% der Kritik berechtigt, vielleicht 50, vielleicht 100, vielleicht kritisieren die zu wenig, aber das ist offensichtlich nicht etwas, worüber die sich Gedanken gemacht haben.
Es war dann so, dass sie mir nochmal gesagt haben, ja, also ne, bei der Höhe würde man sich ja an diesen staatlichen Dingern da orientieren. Allerdings nicht an dem katholischen Urteil da, was du gerade erwähnt hast, das dann wohl nicht. Warum nicht, wäre dann halt auch klar so. Aber ich hatte ja nochmal mehrfach berichtet, dass es Leute gab, die durchaus was wussten in meinem Fall.
Ja.
Aber wenn es um die institutionelle Schuld gehen würde, da, das würde schon die Höhe beeinflussen. Das fand ich sehr interessant, weil auf der einen Seite finde ich das absolut richtig.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist das etwas, was nicht so in der Ordnung steht. Da steht nämlich nur diese Urteile.
Ah, ja,
aber letztendlich ist diese institutionelle Schuld eigentlich genau das Interessante.
Ja.
Weil das ist das, wo die Kirche einen Einfluss drauf hatte.
Also ich habe da mal, als ich in diesem betroffenen Beirat war, da ging es auch nochmal um diese Anerkennungszahlung. Und das war alles, da die Landeskirchen haben da ja sehr unterschiedliche Praktiken. Also muss man wirklich sagen, für Betroffene zum Beispiel gab es Landeskirchen, die das überhaupt nicht anerkannt haben, wenn jetzt ein zum Beispiel die Tochter eines Pastors von diesem Pastor missbraucht wurde, dann haben die gesagt, war doch in der Familie, ist uns doch egal, haben wir nichts mit zu tun. Konntest du noch so sehr sagen, der hat mich aber getauft und hat mir meinen Kindergottesdienst geleitet und hat mich konfirmiert und Konfirmandenunterricht und so weiter und so fort. Die haben gesagt, egal. Und dann gab es immer schon Landeskirchen, die das auch anerkannt haben. Also sehr unterschiedlich. Und es war eben diese Frage nach dem institutionellen Versagen. Da wurde mir gesagt, dass eigentlich sobald die Tat als plausibel gilt, also das ist ja diese Plausibilitätsprüfung, über die haben wir schon gesprochen. Gab es den Täter, die Täterin? War diese Person zu dem Zeitpunkt auch vor Ort? Hat da wirklich jemand, hat die betroffene Person dort gelebt und gab es diesen Kontakt und sowas? Also das ist so eine Plausibilitätsprüfung, die müssen sie machen. Und da hatten sie mir gesagt, sobald diese Plausibilität vorliegt, ist auch das institutionelle Versagen impliziert, weil immer, wenn sexualisierte Gewalt in der Kirche stattfindet, hat die Kirche institutionell versagt. Das war mal so ein Spruch, den ich auf EKD-Ebene gehört habe und den hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist jetzt alles lange her, aber auch ein Jurist aus dem Landeskirchenamt mir gegenüber erwähnt.
Also es ist so, dass in dieser Ordnung, das hatten wir in der letzten Folge ja schon mal kurz angesprochen, da steht ja zum Beispiel auch drin, wann diese Schuld vorliegt und zum Beispiel, wenn es in einem Kirchengebäude passiert.
Ah, ja, genau.
So,
ja.
Dann ist das so.
Ja.
Das ist absolut richtig, da brauchen wir gar nicht diskutieren, ob das jetzt irgendwie privat, halb privat oder sonst was war, wenn das in Gebäuden passiert, vollkommen klar. Ich denke, das ist auch vollkommen richtig so, da muss man auch ganz klar sagen, da wird nicht diskutiert, aber es gibt natürlich noch zusätzliche Schuld, zum Beispiel dann, wenn Leute was gewusst haben.
Ja. Genau, das ist eigentlich gut, weil es gibt sozusagen dann unterschiedliches institutionelles Fehlverhalten und Versagen, ja, in unterschiedlichen Graden.
Genau, und es ist sicherlich ein Unterschied, wenn, sag ich mal, vielleicht eine Person etwas mitbekommen hat, die vielleicht aber keine Fachkraft ist, sag ich jetzt mal, eine Reinigungskraft.
Ja.
Dass die vielleicht, auch die muss das melden, gar keine Frage. Aber dass die vielleicht nicht so präzise meldet oder nicht genau den Weg kennt, an wen melde ich das jetzt und wer kümmert sich da darum, wie vielleicht der Pastor oder der Superintendent oder der Landessuperintendent, wenn er etwas weiß. Das ist klar. Und dann ist natürlich die institutionelle Schuld aus meiner Sicht deutlich höher, insbesondere wenn es dann vielleicht auch noch mehrere Leute wissen, die zur Leitungsebene vielleicht sogar gehören.
Ja.
Also da hat er mir nochmal gesagt, also die institutionelle Schuld, die beeinflusst auch die Höhe der Zahlung und das finde ich auch absolut richtig. Bin ich sehr gespannt, wie man das berechnen will oder wird. Wie über mich in der Kirche gesprochen wurde, das war denen relativ egal. Das hat da irgendwie keinen großen Eindruck erweckt. Ich habe dann auch nochmal deutlich gemacht, dass es mich wirklich sehr belastet hat in den letzten Jahren, von der Kirche ignoriert und wegblockiert worden zu sein. Oder dass zum Beispiel auch diese Entscheidung der Unabhängigen Kommission damals, es gibt dieses Versagen, dass die dann plötzlich vom Bischof dementiert wurde, dass das auch nicht dazu beigetragen hat, dass ich mich in der ganzen Sache irgendwie besser gefühlt habe, sondern im Gegenteil. Ne?
Also das ist, glaube ich, also wirklich etwas, was ganz viele Betroffene erleben. Also wir haben das ja immer wieder, dass sich Betroffene an diese sogenannte Fachstelle wenden. Wir haben ja auch in der Folge zum Landesbischof Meister auch den Umgang der Fachstelle mit dir an diesem Tag, also Termine verschieben, dann nicht da sein, dir nicht glauben, dass der Termin verschoben wurde. Wir haben, ich glaube, fast alle Betroffenen haben diese Erfahrungen gemacht. E-Mails werden nicht beantwortet, es wird nicht ans Telefon gegangen und so. Und das sind einfach so Sachen, wo man ja mit einer Institution zu tun hat, wo man schon so massive Gewalt erfahren hat. Und man wendet sich jetzt wieder an die Institution und sagt, hey, ihr habt jetzt die Chance, das ein bisschen wieder gut zu machen. Und dann erwartet man ja eigentlich, ich sag mal gar nicht, dass man jetzt hier auf dem roten Teppich da durchs Landeskirchenamt marschiert oder sowas. Darum geht es ja nicht. Sondern man erwartet ja einfach, dass man vernünftig behandelt wird. Also wie andere Menschen auch. So wie wenn da sich irgendwer anders meldet, dass dann auf die E-Mail mal geantwortet wird. Das sind so Sachen, wo man denken würde, das ist doch irgendwie das Allermindeste. Und das tut tatsächlich richtig weh, weil man oder vielen Leuten richtig weh. Ist sicherlich auch unterschiedlich, die Wahrnehmung, aber das ist so, wir haben damals nicht reagiert, du warst uns damals nicht wichtig genug, das wussten Leute, was weiß ich, das wussten KollegInnen, das wussten andere PastorInnen, das wusste ein Superintendent, denen warst du nicht wichtig genug, um zu reagieren und heute bist du auch nicht wichtig genug, dass wir dir die E-Mail beantworten. So, das ist halt einfach so eine Fortsetzung dieser Scheißegal-Haltung, finde ich. Und das verletzt.
Ja, das verletzt. Und ich habe auch noch angemerkt, dass in meinem Fall ja auch so war, dass meine Eltern da so ein bisschen involviert waren.
Deine Eltern sind PastorInnen?
Genau, die sind Pastoren. Mein Vater, der hatte mal geäußert, dass er was geahnt hat. Und meine Mutter, die hatte den Täter damals, obwohl er kein Beschäftigungsverhältnis zu einigen Zeitpunkten mehr bei der Kirche hatte, auf Konfirmandenfreizeiten mitgenommen als Betreuer. Und das hatte ich halt auch nochmal angemerkt, dass das ja vielleicht auch nochmal eine Sache wäre, wo man mal gucken könnte, sag mal, ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man mal gucken müsste, so mit institutioneller Schuld oder so, habe ich zweimal angemerkt, wurde überhaupt gar nicht drauf eingegangen. Also
ich finde, man
hätte
man
auch mal nachfragen können.
Ich finde, man müsste in deinem Fall auch jetzt nochmal einen Aufruf machen, ehrlich gesagt. Also weil das ist ja schon so lange her und es kann ja gut sein, also es gab ja Hinweise auf Dutzende, ja,
natürlich.
45 weitere. Oder 41 weitere Betroffene?
Ja, also 44, insgesamt 45 bis 50, ja.
Ja,
will meinst du ja nicht? Ich hab mit ihm vor 3 Wochen drüber gesprochen, will er ja nicht. Also,
ja, und man müsste doch jetzt sagen, das ist jetzt etwas über 20 Jahre her. Also diese, wir gehen davon aus, das waren alles Jungen in deinem Fall.
Ja, ja.
Diese Männer sind jetzt, was weiß ich, zwischen Mitte 30 und vielleicht auch schon deutlich älter. Vielleicht sind die jetzt an einem Zeitpunkt, wo sie sich melden können, was sie sich damals aus unterschiedlichen Gründen nicht vorstellen konnten oder es auch nicht wussten oder ihre Eltern das nicht wollten. Und das wäre doch jetzt absolut verantwortlich, da nochmal einen Aufruf zu machen und zu sagen, hier, euch steht was zu, ihr habt da Unrecht erfahren von diesem Täter, der dann erst durch ein Opfer, einen Jugendlichen, gestoppt wurde.
Ja, aber das sind Punkte, wo die Kommission irgendwie nicht wirklich gezeigt hat, dass da jetzt irgendwie Interesse daran ist, da irgendwie nochmal voranzuschreiten, fand ich ein bisschen schade. Naja. Ich muss sagen, unterm Strich war das im Prinzip so wie erwartet. Ich habe da jetzt nicht erwartet, dass das irgendwie besonders professionell abläuft oder dass ich da jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse bekomme oder dass ich da rausgehe mit dem Gefühl, da haben sich Leute wirklich für das interessiert, was mir widerfahren ist, was ich zu sagen hatte. Ich habe alles erzählen können, was ich erzählen wollte, aber die Frage ist ja immer auch, was
passiert
wollen die Leute
was?
Dafür ja. hören? Ne? Ist das für die relevant? Habe ich da nur Sachen erzählt, die sie vielleicht doch wussten, uns nicht gesagt haben? Keine Ahnung. Also na, ein bisschen wertschätzendes Gespräch stelle ich mir eigentlich anders vor. Ich hatte zu Beginn gefragt den einen Herrn, ob er da ist, ob er kirchensteuerpflichtig ist. Er war ein bisschen irritiert und sagte, das sage ich Ihnen nicht.
Ja.
Sag ich, na ja, wollte jetzt auch eigentlich nur fragen, ob Sie Kirchensteuern zahlen, weil ich jetzt nicht fragen wollte, ob Sie an Gott glauben oder Kirchenmitglied sind oder so. Ich wollte es ein bisschen diskreter so irgendwie. Ja, nee, wollte er nichts zu sagen. Und der andere, der da war, meinte, ja, es ist ja, man muss ja zur Kirche irgendwie gehören, um hier in der Kommission zu sein.
Das ist ja nämlich nochmal so eine Sache mit diesen Kommissionen. Also die haben sich ja immerhin, glaube ich, was sie gelernt haben, früher hießen die ja unabhängige Kommissionen.
Ja, das heißen sie nicht.
Das heißen sie wenigstens nicht mehr. Da wurde immer gesagt, ja, aber die Kommissionen sind nicht weisungsgebunden, bla bla bla. Ich weiß nicht, wie der Stand aktuell ist. Vor mehreren Jahren habe ich mal zu den Kommissionsmitgliedern im Nordwesten recherchiert. Und das waren damals, diese Kommission, da hieß sie auch nicht mehr unabhängige Kommission, war das ein Herr, der die Diakonie Rothenburg geleitet hatte. Ein Herr, der in Oldenburg sehr lange in der Landessynode war. Und ich glaube eventuell auch an der... Und jemand anders, der auch irgendwie an der Verfassung der Hannoverschen Landeskirche mitgearbeitet hatte. Also es waren einfach lauter Leute, die extrem nah an der Kirche waren und eine hohe Identifikation damit hatten. Also Landessynodenmitglieder, Diakonieleitungen. Es kann sein, dass das mittlerweile anders ist, dass da vielleicht auch unabhängigere Personen dabei sind. Ich fand das sehr erschreckend, weil ich dachte, die sind auf jeden Fall unglaublich gut vernetzt in das Landeskirchenamt, in die Landeskirchen. Ich habe da keine Unabhängigkeit gesehen.
Nein, das sind Kirchenleute. Das sind zwar keine Angestellten der Kirche oder so, aber die müssen, wie der eine sagte, irgendwie in der Kirche sein, in einer Kirche der EKD und irgendeine Kirchennähe durch irgendwelche Gremien, wie du gerade gesagt hast, haben die alle. Ja, natürlich ist das nicht unabhängig, ist gar keine Frage. Was ich dann aber ein bisschen komisch finde, Warum sagen sie es nicht einfach? Mhm. Also ist es ihm peinlich, dass er in der Kirche ist? Wenn es ihm peinlich ist, sollte er vielleicht austreten? Oder also würde jetzt auch denken, dass Leute einfach dazu stehen, wenn sie sagen, nee, ich bin in der Kirche, ich finde das gut, ich finde das gut, da Mitglied zu sein, können sie das ja auch sagen. Ist ja irgendwie.
Das ist aber das, was wir immer erleben. Ja. Also das ist ja das genau ist, was das, erleben. Was wir immer erleben. Wir sagen immer, Mensch, hier Beteiligungsforum, die Betroffenen im Beteiligungsforum, sagt doch einfach mal offen, was euer Verhältnis zur Kirche ist. Sagt doch, wer euer Gehalt, euren Lohn bezahlt.
Ja. Wollen sie nicht.
Wollen sie aber nicht. Und wir wissen alle, dass wenn man Rollenkonflikte, die kann man überhaupt nicht immer ausschließen und es liegen ja vielleicht auch Stärken darin, dass jemand die Kirche gut kennt oder sowas, könnte man potenziell sagen. Aber die Grundvoraussetzung ist benennen, wie bei jedem wissenschaftlichen Artikel, der veröffentlicht wird in der Medizin, da musst du immer so ein Compliance-Statement machen.
Ja,
liegt da ein Interessenkonflikt vor? Hat jemand anders da was bezahlt? Das kann die evangelische Kirche gar nicht. Da ist sie völlig unfähig. Da kriegt die richtig einen kleinen Panikanfall, wenn sie dazu aufgefordert wird.
Ich habe dann gefragt, wie geht's weiter? Und man hat mir gesagt, ja, man wird jetzt in der nächsten Sitzung, die wäre wohl noch im Oktober.
Der Kommission, die trifft sich halt
der Kommission,
alle paar Monate.
Entscheiden, wie man jetzt entscheidet. Also ob man dies Jahr noch eine Entscheidung trifft oder dann doch erst im nächsten Jahr. Und der eine wollte sich bis dahin dann Zeit nehmen, um Unterlagen von mir anzugucken, also die Akten Einsicht zu machen. Was ich natürlich super ist, hätte man natürlich auch vorher machen können mit der Akteneinsicht, aber gut. Die waren sich ganz sicher, es wird im nächsten Jahr mehr Geld geben. Wie viel wollten sie nicht verraten? Das fand ich auch ein bisschen doof. Es ging dann noch so ein bisschen darum, dass es wahrscheinlich auch so sein wird, dass es so eine Mindestsumme geben wird und alle, die in der Vergangenheit weniger bekommen haben, dass die dann irgendwie die Möglichkeit haben, da nochmal eine Nachzahlung zu bekommen. Und dann sagte der Herr mir so, ja, aber das wäre eine Sache, die, da würde er ganz kritisch sehen, dass man alle Leute, die was gekriegt haben, einfach anschreibt und sagt, hier, sie haben Anspruch, Da gibt es Kohle, das würde er ganz kritisch sehen,
das
weil...
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie wollen die sicherstellen, dass die Menschen, denen jetzt einfach ganz klar mehr Geld zusteht, weil sie nicht mal die Mindestsumme erhalten haben, dass die wissen, dass ihnen mehr Geld zusteht?
Müssen sich melden, weil er ist der Meinung, wenn man denen schreiben würde, sagen wir hier, ne, sie haben da und da einen Antrag gestellt, mal vor ein paar Jahren und jetzt gibt's mehr Kohle, dann würde man die traumatisieren.
Ja, ist total traumatisierend, wenn mir jemand sagt, ich krieg mehr Geld.
Das ist richtig traumatisierend. Das wissen alle, die schon mal Post vom Finanzamt bekommen haben.
Steuerrückzahlung muss ich immer...
Ganz, ganz schlimm.
Ist ganz schwierig.
Die Ambulanzen und stationären Rechnungen sind voll davon, von Leuten, die einen Steuerbescheid bekommen haben, wo sie Rückzahlung bekommen. Das ist natürlich totaler Blödsinn.
Das wird aber immer gesagt. Das ist, so wird das Trauma der Betroffenen immer und immer wieder gegen die Betroffenen instrumentalisiert. Viele nicht alle Betroffenen haben ein Trauma, das muss man erstmal auch feststellen, weil nicht alle Menschen eine posttraumatische oder also haben vielleicht ein Trauma erlebt, haben aber gar keine posttraumatische Belastungsstörung, keine Traumafolgestörung. Sehr viele haben die. Das ist auch klar. Und es gibt das Problem der Retraumatisierung. Das hat man zum Beispiel, es kann zum Beispiel sehr retraumatisierend sein, wenn diese Fachstelle, die sogenannte, einem mal wieder monatelang nicht antwortet oder abwertende Äußerungen kommen. Ja, das, was du erlebt hast, wie über dich gesprochen wurde. Ich habe ja auch so einige Sachen, so sehr paternalistische Mitteilungen bekommen. Das kann sehr traumatisierend sein. Wovon ich noch nie traumatisiert worden bin, ist, wenn die mal ihren Job gemacht haben und sich mal gemeldet haben. Das ist sehr selten passiert. Das ist, glaube ich, ein, zweimal passiert seit 2015, dass sie das vernünftig gemacht haben. Aber davon bin ich garantiert nicht traumatisiert worden oder retraumatisiert worden.
Ja, und wenn ich einen Brief kriege, hier, sie können Geld haben, dann glaube ich auch nicht, dass das traumatisiert. Wenn es Menschen geben sollte, die dadurch traumatisiert werden, dann ist es wahrscheinlich so, dass diese Menschen allgemein in einem sehr, sehr schlechten Gesundheitszustand sind und wahrscheinlich auch durch ganz, ganz viele andere Sachen schnell retraumatisiert werden. Und in solchen Fällen ist es wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, auch so, dass die vielleicht geguckt haben, dass vielleicht wer anders für sie die Post aufmacht, damit genau sowas eben nicht passiert, vielleicht ein gesetzlicher Betreuer oder so. Und der wird dann schon vorsortieren, ob das jetzt sinnvoll ist, damit an die Leute ranzutreten oder nicht. Also ich denke, die Betroffenen wissen ganz gut, damit umzugehen. Und alle Betroffene, die sagen, ich will auf gar keinen Fall irgendwas von der Kirche bekommen, können ja auch eine Mail an die Kirche schreiben und sagen, hier, nie wieder, ja, keine Kontaktaufnahme, egal wegen was, können sie machen, gar kein Problem, dann darf die Kirche sich da auch nicht mehr melden. Insofern denke ich, dass es nur richtig ist, wenn man den Betroffenen natürlich anbietet, hier ist die Kohle, das muss ein Brief sein, wo einfach draufsteht, wollen Sie Geld und hier bitte Kontonummer angeben, fertig.
Naja, und vor allen Dingen, also das ist ja immer das, wenn man Entscheidungen trifft, dann denkt man sehr schnell darüber nach, was passiert, wenn wir das tun. Und man vergisst, darüber nachzudenken, was passiert, wenn wir das nicht tun. Und wie ist es denn, hier eine betroffene Person, die eben nicht irgendwie mit den Medien auf die Weise verbunden ist, vielleicht gar nicht so gut lesen kann, nicht das Geld hat für eine Tageszeitung. Gibt genügend Menschen, die kein Geld für eine Tageszeitung haben und keinen Internetzugang, also zumindest nicht hinter eine Paywall kommen, wo sowas dann vielleicht steht, irgendwann, wenn es irgendwo steht. Was ist denn, wenn die dann erfahren, meinetwegen, es gibt eine 5-Jahres-Frist, in der man sich melden kann, oder eine 2-Jahres-Frist, und die erfahren das am Tag, nachdem das abgelaufen ist. Oder die erfahren, oh, ich hätte das dann und dann stellen können, und dann hätte ich, was weiß ich, die Reise dorthin machen können, nochmal zur Taufe meines Enkelkindes oder sowas, ja. Also, oder sie fühlen sich einfach schlecht behandelt, weil es ihnen niemand gesagt hat, dass es ihnen zusteht. Man muss genauso überlegen, was bedeutet es, etwas nicht zu tun. Und die Schuld, meiner Meinung nach, also jetzt rede ich nicht über Retraumatisierung, die ist nämlich auch natürlich, es kann genauso retraumatisieren, aber die Schuld ist dann nicht zu tun, die Verantwortung ist meiner Meinung nach schwerwiegender, als es zu tun und zu sagen, Mensch, hier, du kannst Geld haben.
Ja, selbstverständlich. Ich ärgere mich seit Jahren mit Pastoren rum, von den Gemeinden, wo ich wohne, weil ich immer Gemeindebriefe bekomme, obwohl ich so ein Ding an der Tür habe, bitte keine Werbung oder so, und kriege überall Gemeindebriefe. Dann rufe ich da immer an und sage, vielen Dank, brauche ich nicht. Ich brauche hier Papiermüll, habe ich genug. Und die haben Riesenschwierigkeiten damit, ihren Austrägern zu erklären, dass da, wo keine Werbung dran steht, oder keine Wochenzeitung, dass da bitte auch kein Gemeindebrief reinkommt. Da habe ich Riesenprobleme mit Kirchen. Da wird überhaupt nicht auf mein Bedürfnis eingegangen.
Also ich finde persönlich für mich, also da dieses Gemeindebrief austragen, da ich Gemeindebrief sehr viel mitgestaltet habe, ich habe das manchmal mitbekommen, Gemeindebrief an einem anderen Ort, wo der dann auf einmal zu Hause lag. Das ist tatsächlich was für mich, was, wenn ich einen Gemeindebrief sehe, löst es in mir großen Stress aus. Ich würde nicht sagen, das retraumatisiert mich, weil so schlimm ist es dann auch nicht. Aber wenn ich einen Gemeindebrief in der Hand habe, wird bei mir sehr viel Erinnerung wachgerufen. Ich habe lieber keinen Gemeindebrief in der Hand. So, da könnte die Kirche ja dann auch mal drüber nachdenken mit ihrer, dass du da hier Zwangsabonnement des Gemeindebriefs wirst. Mhm.
Kenne ich genauso. Für mich ist Gemeindebrief auch nicht so toll, wenn ich den in die Hand bekomme. Da achtet die Kirche nicht drauf, aber wenn es darum geht, den Betroffenen Geld zu geben, da ist man dann mega vorsichtig. Also tut mir leid, eine blödere Begründung habe ich noch nicht gehört, um Geld zu sparen. Das finde ich richtig niederträchtig, ganz ehrlich.
Das ist aber wirklich das, ich habe das immer wieder erlebt. Also zwei Sachen, die mir jetzt nochmal auffallen. Also einmal das, ich habe das immer wieder erlebt, dass die angebliche, mutmaßliche, befürchtete oder erhoffte Retraumatisierung, wenn man sich verantwortlich, wenn man mal auf Betroffene zugeht, immer wieder vorgeschoben wird. Und dann hast du ja auch gesagt, du hast das Gefühl gehabt, das Gespräch war nicht wertschätzend. Ein wertschätzendes Gefühl, Gespräch stellst du dir anders vor. Und also mir ist das immer so gegangen, dass mir zum Teil von der Landeskirche gesagt wurde, Frau Kracht, ich höre Sie. Wo ich immer gedacht habe, ja, davon gehe ich aus, weil wenn ihr mich nicht hört, dann würde ich denken, haben wir hier irgendwie, würden wir uns irgendwelche, was weiß ich, Gebärdendolmetscherin oder sowas suchen oder andere Mittel, damit wir uns verstehen. Mhm. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das Gehör funktioniert, weil sonst würden wir eine andere Lösung finden, ja?
Ja.
Die haben aber gedacht, und das kommt tatsächlich in der Forumstudie raus, das habe ich nicht verstanden, aber dass es in der Kirche eine Haltung gibt, dass die denken, wenn sie hören, was du sagst, wenn sie dich anhören, sei das schon wichtig für deinen Heilungsprozess. Das kommt da wirklich raus. Das kann man sich nicht vorstellen, dass da irgendwelche BischöfInnen sitzen oder anderes Kirchenpersonal, das denkt, ach, wenn dieser arme Betroffene, wenn der mir das mal erzählt, dann geht's dem ja hinterher bestimmt besser. Da habe ich ja schon mal einen Akt der Nächstenliebe getan, weil ich ihn habe sprechen lassen und im gleichen Raum saß und ein paar Mal genickt habe und gemacht habe. Also dieses Verständnis, wo wir davon ausgehen, naja, wenn wir miteinander sprechen, mir geht's ja nicht ums Reden, okay, Reden ist auch ganz schön, aber es geht ja um eine Handlung, es geht um Verantwortungsaufbau, es geht um Rechenschaft, es geht um das, was macht ihr jetzt, was sind eure nächsten Schritte. Das haben die zum Teil gar nicht, das Konzept, sondern die denken, es ist in Ordnung und es ist genug, dass du da sprichst und sie das hören.
Hm.
Ich hoffe, du bist dafür auch genügend dankbar. Das war jetzt meine zynische Anmerkung dazu.
Also was ich einer Betroffenen noch auf den Weg geben würde, das ist auch eine Sache, die ich auch in der Fachstelle irgendwie schon mal gehört habe. Anhörung und Kommission irgendwie auch wieder traumatisierend, ja. Und ich glaube, das Falscheste, was man denken kann, ist, oh, ich gehe da nicht zur Kommission hin, weil das könnte retraumatisieren oder die quetschen mich aus oder sonst was. Nein. Es ist wichtig, die Leute, die so einen Antrag stellen, die sagen, ich habe was zu sagen, ich möchte was sagen, die sollten auch auf jeden Fall hingehen. Wenn man sich eine vertrauensvolle Person mitnimmt, dann würde ich sagen, ist das überhaupt gar kein Problem. Positiv würde ich sagen, an der ganzen Sache ist, die haben nicht in keiner Weise irgendwie ausgequetscht.
Mhm.
Oder gebohrt oder irgendwelche unangenehmen Fragen gestellt, das ist nicht passiert. Das heißt, Leute, die da Angst haben und sagen, da gehe ich nicht hin, weil da werde ich ausgequetscht, das ist nicht der Fall. Da braucht man wirklich gar keine Angst haben. Geht da hin, erzählt, was ihr erzählen wollt.
Also das hast du zumindest nicht erlebt. Wir können natürlich nicht sagen, wie das in der Zukunft ist.
Nein, das habe ich nicht erlebt. Das ist richtig, also das ist bei mir so gewesen. Geht da hin, erzählt, was ihr erzählen wollt und vielleicht trägt es dazu bei, dass der Fall besser verstanden wird und die Leistung, die in jedem Fall zu niedrig sein wird, aber vielleicht etwas besser sein wird, als wenn man vielleicht nicht hingeht.
Also ich glaube,
wen man da mitnehmen kann, wäre zum Beispiel, das haben wir auf unserer Seite auch, es gibt unabhängige Begleitungen, die man buchen kann. Das sind Leute, die nicht bei der Kirche angestellt sind, die man aber dafür nutzen kann, um sich begleiten zu lassen. Zum Beispiel für Besuche in der Fachstelle oder zur unabhängigen Kommission. Das haben wir auf unserer Seite, wie man das bekommt. Die werden aber von der Kirche bezahlt. Also man muss die Kosten da nicht selber tragen. Das könnte man dazu zum Beispiel empfehlen für Leute, die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wen ich damit hinnehmen kann.
Kannst du mal sagen, praktisch gesehen, wir haben ja eine sehr große, umfangreiche Seite. Wo findet man diese Informationen?
Hilfe für Betroffene, das ist direkt auf der Startseite. Und da gibt es dann Unterpunkte und da findet man das.
Okay. Da steht Begleitung oder was steht da?
Unabhängige Begleitung.
Okay, super. Dann also zwei Klicks von unserer Seite aus sozusagen.
Ganz genau, zwei Klicks sind es, ja.
Gut. Ich möchte nochmal sagen, ich sehe das vielleicht ein kleines bisschen anders als du. Für mich wäre das, glaube ich, eine größere Herausforderung, dahin zu gehen. Ich würde mir das sehr gut überlegen, also weil mich solche Situationen extrem stressen. Und das muss man sich natürlich, also ich finde, wenn man das Bedürfnis hat, du hattest absolut das Bedürfnis, du bist einfach auch, für dich war das absolut die richtige Entscheidung, das zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich würde mir das sehr, sehr gut überlegen und nochmal mit anderen durchsprechen. Ich würde eventuell auch bestimmte Sachen wollen. Ich würde wollen, schickt mir vorher ein Bild von dem Raum, in dem die Anhörung stattfindet.
Ja, das hätte ich übrigens, glaube ich, bekommen. Das hätte ich, glaube ich, bekommen, wenn ich das gewollt hätte.
Genau, aber man muss ja auf die Idee kommen, dass man da auch darum bitten kann, weil ich finde, das macht es niedrigschwelliger, dass man zum Beispiel schon mal ein Bild hat. Ich würde für mich, glaube ich, immer so ein paar Sicherheitssachen einbringen. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich möchte, dass ich jederzeit das Gespräch kurz abbrechen kann, Pause machen kann und wieder zurückkommen kann. Also das wäre für mich einfach, das sind so Sachen, die mich dann entstressen. Wenn ich weiß, dass das möglich ist, dass ich kurz rausgehe, frische Luft hole. Ich mache das dann auch meistens in solchen Situationen, weil es mir gut tut, mich zwischendurch zu bewegen. Also da einfach individuell wirklich, das kann man auch mit der unabhängigen Begleitung nochmal absprechen. Aber dass man einfach sagt, ja, ich gehe da hin, aber ich habe auch so ein paar Sachen, die müssen schon bereitgestellt werden. Also zum Beispiel die Möglichkeit, eine Pause zu machen oder ein Foto vorher von dem Raum oder sowas. Oder eben was anderes, auf das ich jetzt nicht komme.
Was wären denn deine größten Sorgen, wenn man jetzt sagen würde, hier, du stellst jetzt einen Antrag, weil du vielleicht noch keinen gestellt hast und es gibt die Möglichkeit einer Anhörung und du sagst, oder irgendwer sagt dir, ja, das ist vernünftig, geh da mal hin. Was wären deine größten Sorgen, wenn du daran denkst?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, also erstens habe ich da so eine dumpfe Angst, also das ist so eine allgemeine Angst, die mich sehr bewegen würde, so, und das weiß ich halt einfach gar nicht, ob ich die vorher. No, also ich hätte dann so, wie wird das? Und ich würde mir sehr viel Sorgen machen eventuell im Vorfeld. Und das wäre eventuell ein Stressfaktor, den ich nicht haben wollte. So, wo ich einfach sagen würde, dann mach ich es einfach nicht. Dann muss ich dieses, also weil das Ergebnis mir vielleicht nicht so wichtig ist, da muss man natürlich gucken, ist das potenzielle Ergebnis mir wichtig genug oder nicht? Und ich hätte tatsächlich, also eine meiner Befürchtungen wäre auf jeden Fall, dass da sehr dumme, unsensible Bemerkungen gemacht werden, die ich dann sehr schlecht vergessen und loslassen kann. Das ist bei mir leider so, wenn dann jemand sowas sagt. Also es hat ja zum Beispiel mal jemand mich am Telefon gefragt, also, und das war sogar gar nicht böse gemeint. Das war wirklich nicht böse gemeint, das weiß ich von dieser Person. Aber die hat gefragt, konnten sie denn wirklich nicht Nein sagen? Und ja, ich sehe dich jetzt im Video, du machst die Augen zu. Das ist jetzt, glaube ich, fast 3 Jahre her und das ist ein Satz, der mich immer noch begleitet. Also ich werde dann manchmal solche Sachen nicht los und dann finde ich, muss man sich halt überlegen, wie gesagt, die müssen nicht mal böse gemeint sein. Das ist, ich glaube, die Person, die mich das gefragt hat, war sich der Tatsache gar nicht bewusst, was so eine Frage in mir auslöst.
Ja, Unwissenheit. Ne?
Ja, Unwissenheit. Und das, ich würde da nicht mal wirklich einen Vorwurf machen oder so, aber es passiert halt im Gespräch und das wäre für mich so eine Entscheidung, möchte ich mich dem aussetzen? Und das finde ich einfach, muss jede Person für sich selber absolut entscheiden.
Also dumme Bemerkungen habe ich nicht gehört und da hätte ich jetzt auch den Eindruck, dass man sich diesbezüglich keine Gedanken machen muss und bezüglich der anderen Sachen, wo du sagst, Mensch, dir wären so ein paar Absprachen vorher wichtig. Da würde ich den Leuten empfehlen, sucht euch eine Begleitung, entweder irgendwen, den ihr sowieso kennt oder eben eine unabhängige Begleitung, die zum Beispiel die Kirche zahlen soll. Und dann soll die Begleitung doch da mal anrufen und genau diese Punkte vorher abklären.
Ja.
Diese Wünsche hier, wie ist denn das mal rausgehen und was und wie und wo. Und ich gehe davon aus, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das alles, was du gerade genannt hast, und wahrscheinlich auch noch mehr ermöglichen würden. Da würde ich mir zum Beispiel keine Gedanken machen.
Nee, aber man muss halt einfach sich auch die, finde ich, im Vorfeld bewusst machen, dass man das verlangen kann. Also das ist nicht großzügigerweise, dass die einem eine Audienz gewähren und man muss sich anpassen, wie auch immer das ist, sondern man kann dieses Gespräch und die Bedingungen auch mitverhandeln.
Ja, das ist richtig und das ist auch wichtig.
Ja, genau.
Ja, Ergebnis, wenn eins da ist, können wir da mal wieder drüber sprechen. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Aber bis dahin muss ich abwarten.
Gut. Bis dann warten wir ab und nehmen weitere Folgen des Podcasts auf. Diese hier ist zu Ende.
Diese ist zu Ende, aber wir haben noch viel Stoff für weitere Folgen.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.